Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Programmierbar. Wir sitzen heute zusammen von unserer Seite Sebi, Jojo und Dennis, das bin ich, und haben wieder einen Gast uns eingeladen, Stefan Judis. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Du bist Frontend-Entwickler seit vielen Jahren, Developer Evangelist bei Twilio. Du bist heute bei uns beim Meetup und der Titel deines Vortrags lautet HTTP Headers for the Responsible Developer. Vielleicht, um einzusteigen, was ist denn ein Responsible Developer?
Also ich mache Frontend-Entwicklung jetzt wirklich, also 10 Jahre würde ich fast sagen, und ich bin in dem Camp, in dem Oldschool-Camp tatsächlich. Ja, ich habe noch wirklich HTML gelernt, ich weiß, was semantisches HTML ist. Ich bin großer Verfechter vom Progressive Enhancement. Und was ich halt mache, wenn ich Sachen baue, ist halt so, ich möchte schon irgendwie Sachen bauen, die qualitativ hochwertig sind. Und was bedeutet das irgendwie? Für mich ist irgendwie immer der Anspruch, dass wenn ich Sachen halt fürs Web baue, dass irgendwie der Nutzer oder die Nutzerin irgendwie davon profitiert oder die beste Experience possible hat. Und das verstehe ich halt unter einem Responsible Developer. Einfach nur jetzt nicht irgendwie was schnell hinzuhauen, was irgendwie nicht ordentlich responsive funktioniert oder was super langsam auf verschiedenen Geräten läuft. Und ja, das ist für mich ein Responsible Developer. Und ja, das ist so ein bisschen, wo ich herkomme. Also man könnte es irgendwie kurz fassen, so gute Sachen bauen. Also wirklich gute Sachen bauen.
Wenn man ein bisschen auf dich eingeht, in welchem Karriereschritt oder wann kam das so, ist das schon seit Anfang an, seit Studium so gewesen, dass du irgendwie da ein Interesse hattest? Oder wie war dein Lebenslauf bis zu dem, was du jetzt machst?
Also ich habe Medieninformatik in Berlin studiert und tatsächlich habe ich vorher beim Fernsehen gearbeitet. Ich habe Audio gemixt, also ich saß vor so einem Mischpulten, irgendwie 50 Regler, und bin durch Deutschland geeiert und habe Sportfernsehen abgemixt. Bist du viel unterwegs, wirst nicht gut bezahlt, kann ich nicht empfehlen. Hab dann mehr oder weniger aus Versehen Medieninformatik studiert und es war wirklich so, ja, Computer gehen schon klar, ne? Guckst du mal, was passiert. Und dann, wenn du Medieninformatik studierst, dann lernst du alles irgendwie ein bisschen, und dann habe ich so die ganz klassische Internship-Story durch. Ich habe im E-Commerce angefangen, bei mehreren Startups in Berlin gearbeitet. Hat in meinem ersten Startup ein unglaublich gutes Team, 4 Leute, immer noch dankbar. Bernhard, André, Patrick, gutes Ding. Die haben mich halt hochgepäppelt irgendwie in einem Jahr, konnten mir halt irgendwie das Wissen geben, was ich halt ich habe länger studiert, also ich habe es nicht in Regelstudienzeit geschafft, was mir die 4 Jahre irgendwie nicht gegeben haben. Und als ich halt angefangen habe, war es halt so wirklich, dass Leute irgendwie wie Paul Irish, Odi Asmani, also diese Leute, die heutzutage irgendwie mega famous waren da halt noch nicht so. Und gleichzeitig gab es aber dieses Movement irgendwie, jQuery war gerade erst irgendwie am Start. Ich weiß noch, meine erste Webseite, die ich gebaut hatte, die hatte Prototype und jQuery drin, weil so hast du halt Webseiten gebaut, ne? Und dann kam halt Backbone, und dann hat sich relativ schnell halt auch schon irgendwie herauskristallisiert, dass jetzt nicht alles JavaScript sein muss oder immer nur alles so sein muss. Und ich habe dann halt irgendwann wirklich auf dem Weg diesen qualitativen Anspruch irgendwie für mich selbst entwickeln. Sachen, die gut für Leute funktionieren. Und was dann halt als erstes passiert ist, dass ich so auf diesen Web-Performance-Zug aufgesprungen bin. So, ich wollte also alles dafür geben, irgendwie, dass die Webseite schnell lädt irgendwie. Und dann, weiß ich nicht, vor 5, 6 Jahren war es halt super Hit, irgendwie Inline-CSS zu machen, Cookie zu setzen und dann den Server irgendwie rausfummeln zu lassen, ob wir das Inline-CSS jetzt brauchen, um die 50.000 zu sparen. Und dann habe ich mich halt sehr, sehr stark mit Web-Performance irgendwie auseinandergesetzt. Und wenn du dich irgendwie damit auseinandersetzt, schnelle Webseiten zu bauen, dann ist der Rest eigentlich auch nicht so weit weg. Also für qualitativ gute Webseiten. Dann habe ich mich irgendwann angefangen mit Barrierefreiheit, also Accessibility, auseinanderzusetzen. So, dann hast du schon irgendwie so den zweiten Pillar und dann bist du halt so bei Semantic HTML irgendwie Sachen bauen, die nicht für mich auf meinem Pixel 4 in einem LTE-Netzwerk funktionieren, sondern vielleicht auch Person X mit einem Screenreader auf einem alten, weiß ich nicht, Lenovo Windows-Dings da. Nichts gegen Lenovo.
Nee, kam diese Entwicklung einfach, weil du dich auch, sag mal, vom Job her mit diesen Themen beschäftigen musstest, oder war das wirklich so ein persönliches Interesse da von dir, dass du letztendlich immer so diesen Anspruch hattest, das so kompakt wie möglich zu haben und so schnell wie möglich laden zu lassen? Oder war es wirklich auch so eine Vorgabe, die du irgendwie zu lösen hattest in deinem Kontext des Jobs?
Also ich habe für mehrere Startups in Berlin gearbeitet. Ich war tatsächlich auch im Venture-Business irgendwie tätig. Was bedeutet das irgendwie? Ich war in so einer Taskforce und mein Job war halt innerhalb von 3 Monaten Firmen hochzuziehen, das Ding rauszuhauen und wieder rauszugehen. Ja, ich habe irgendwie alle 3 Monate einen neuen Shop rausgehauen, konnte mir natürlich auch immer neue Spielzeuge aussuchen. Heißt, ich konnte mich halt viele Sachen lernen auf dem Weg irgendwie. Als Angler die erste Version rauskam, war ich halt ganz vorne mit dabei, weil mein neues Projekt war hier so super. Ne? Letztendlich, wenn du dich mit diesen Themen wie jetzt beispielsweise Performance oder Accessibility auseinandersetzt, findest du sehr, sehr selten irgendwie Business Requirements für das, weil es ist halt schwer wirklich zu messen. Du kannst irgendwie Conversion Rates angucken, das geht schon irgendwie, aber dafür brauchst du grundsätzlich immer erstmal so ein bisschen Buy-in, weil du kannst jetzt nicht sagen, ja, wir haben jetzt hier eine Conversion Rate von, weiß ich nicht, 3%, gib mir mal irgendwie 4 Sprints, weil du weißt nicht, wo du nachher am Ende rauskommst. Das ist immer ein bisschen schwierig. Und außer auf der anderen Seite kannst du halt auch nicht sagen, hey, kann ich die Webseite jetzt mal irgendwie 2 Sekunden langsamer machen und wir gucken mal, was die Conversion Rate macht. Ist Business halt auch nicht so am Start. Und wenn du halt von Barrierefreiheit irgendwie sprichst, dann kommst du halt auch so Leute mit Assistive Technology, also Sachen wie ein Screenreader oder irgendwelche Sachen, die halt irgendwie was vorlesen oder irgendwelche Sachen. Ich spreche solides Dinglish übrigens, by the way. more accessible machen, kannst du halt nicht tracken. Und das ist auch gut so, weil du willst irgendwie nicht, das gehen wir aber davon aus, du hast irgendwie eine Sehbehinderung und gehst auf eine Jobinterviewseite, das geht die Person, die das auswertet, irgendwie nichts an, wie du das Web irgendwie konsumierst. Von daher kannst du das super schwer tracken. Das heißt, in dieser ganzen Zeit war ich dann halt eher so, ich hatte die Freiheiten in den Development-Teams, die Sachen zu bauen, wo ich halt Lust drauf hatte. Und das hat dann halt dazu geführt, dass die Sachen halt ein bisschen robuster einfach von mir irgendwie gebaut wurden. Und wenn das halt heißt irgendwie, dass ich Sachen 2-mal rendern muss, damit da irgendwie HTML und nicht ein leeres Gerüst kommt, dann habe ich das halt einfach gemacht. Und dann sitzt du halt im Sprint und sagst, so lange dauert das, und dann interessiert das halt letztendlich auch keinen. Und also es war eher so persönlicher Anspruch.
Und gerade dieses Thema Accessibility, hat dich da der technische Aspekt irgendwie interessiert oder wirklich, weiß nicht, wie man das sagt, das Gute in dir, das wirklich für alle verfügbar zu machen?
Also ich glaube, die Primärmotivation war wirklich, gute Sachen zu bauen und darauf stolz zu sein. Wenn dann natürlich irgendwie, wenn du was für eine gute Sache machst, ist das natürlich auch großartig. Das hat sich dann, so bin ich dann halt da reingekommen. Es ist auch genauso, also angefangen hat es halt mit Web-Performance und richtig so einzusteigen und rein zu nerden, um irgendwie noch 200 Millisekunden rauszuhauen. Das interessiert keinen, aber du bist halt am Ende stolz drauf. Das alles hat sich dann halt irgendwie ein bisschen geändert, weil ich habe vorletztes war es schon, tatsächlich auch eine Konferenz in Berlin organisiert, den Accessibility Club mit meinem Freund Yoshi aus Nürnberg. Und seitdem kann ich tatsächlich auch sagen, irgendwie, also ich war da, wir hatten viele Leute da und ey, ich verdiene eine gute Mark, ja? Und ich kann wirklich jetzt auch das Web so machen, dass es für Leute funktioniert, weil ich denke irgendwie schon, dass wir professionelle Entwickler sind. Und inzwischen denke ich halt so für die gute Sache, und es ist aber auch logisch, weil Entwickler sind gut bezahlt und dann sollte man Sachen nicht so rausrotzen.
Ich glaube, natürlich ist auch so irgendwie das Web immer so ein verbindendes Element, und deswegen sollte man versuchen, auch alle Leute zu inkludieren und allen Leuten letztendlich den Zugang zu gewähren, ja. Aber es ist natürlich etwas, wie du auch richtig sagst, was wirklich nicht messbar ist und was vielleicht, sag mal, immer so in der Anfangsphase eines Projektes vielleicht gar nicht so eine Wichtigkeit oder irgendwie auch, sag mal, irgendeinen Stand hat. Und dass du, glaube ich, da als Entwickler so ein bisschen drauf pochen musst, einfach solche Sachen zu berücksichtigen, weil, sag mal, vom Business Case ist es oftmals nicht relevant, sowas entsprechend zu berücksichtigen.
Das ist natürlich aber ein bisschen schwierig, ne? Gerade ja. Wenn du, also Performance kannst du halt irgendwie mit deinen Conversion Rates oder so irgendwie, aber Barrierefreiheit ist kein Thema, bis es eins ist. Also es gibt halt inzwischen E-Commerce in Austria, muss halt bestimmte Accessibility-Barrierefreiheitsregulatorien, ist das ein deutsches Wort?
Ja,
ist
nicht so gut.
erfüllen, weil sonst kriegen die halt irgendwie Strafen vom Government. Mhm. In Deutschland hast du halt öffentliche Seiten, wie, weiß ich nicht, die Deutsche Bahn oder die Seite vom Arbeitsamt, die müssen halt WCAG-Standards erfüllen, weil sonst kriegen die halt Strafen. Im Großen und Ganzen wird das irgendwann kommen. Und wenn du jetzt oder wenn wir jetzt als Entwickler uns irgendwie, weiß ich nicht, ein Riesenprojekt raushauen über 1-2 Jahre und dann kommt irgendwie ja, hier hat irgendwer ein Audit gemacht und in 2 Wochen oder weiß ich nicht, in einem halben Jahr muss das gefixt sein. Was machen wir denn da jetzt? Und wer hat denn das jetzt überhaupt vermasselt hier? Das heißt, ich denke schon, dass da Entwickler ein bisschen drauf pochen müssen, weil die anderen Leute haben es vielleicht nicht auf dem Schirm. Und dann ist das tatsächlich ein Riesenproblem.
Gibt es den Bereich irgendwie, kann man den in Kategorien unterteilen, wenn man so, also was kann man machen alles im Web, wenn man ein verantwortungsvoller Entwickler ist?
Ich denke, das geht so ein bisschen jetzt auf meine Präsentation heute Abend hin. Also ich denke, dass auf jeden Fall das Web irgendwie sicher sein muss. Ich denke, das ist wichtig. Es muss halt schnell sein. Das geht ein bisschen damit einher, dass es auch bezahlbar ist.
Also gerade wenn du letztendlich an irgendwelche mobilen Geräte denkst, die natürlich auch vom Volumen dann irgendwie beschränkt sind, dass du sagst einfach, du versuchst die Größen an irgendwelchen Assets, die runtergeladen werden müssen, so klein wie möglich zu halten, ja.
Genau, und dann denke ich, dass wir im Web tatsächlich jetzt über die letzten 3, 4, 5 Jahre auch irgendwie ein bisschen Respekt verloren haben. Also es sind so die 3 großen Bausteine, die ich heute Abend halt sprechen werde, und es wird sich halt nur um HTTP-Header drehen.
Was man damit alles machen kann. Ich glaube einfach, sagen wir, ein Bereich, den man oftmals überhaupt nicht bedenkt und sagen wir, in der normalen, sagen wir, Programmiertätigkeit, die man so hat, eigentlich so ein bisschen außen vor lässt und dann einfach manchmal auch erstaunt ist, was es alles für HTTP-Header gibt und für was man die verwenden kann, welche man auch wirklich sinnvollerweise einsetzt. Also ja, sehr spannend und cool, dass wir darüber reden.
Das ist mir zum ersten Mal passiert, habe ich in einer riesen Single-Page-App irgendwie gearbeitet, in Angular 1 damals noch. Und wie viel JavaScript kommt da raus? Weiß ich nicht, es waren 3, 4, 5, eine File, ne? So. Und es war halt einfach nicht GZIP compressed, ne? Das ist halt keinem aufgefallen. Wir haben das irgendwie ein Jahr irgendwie Production geschippt und das ist, ey, das ist ein Flip irgendwo, ne? Mhm. Und das sind halt so, das in Headern sind halt so ganz viele kleine Details, da passieren sich halt auch relativ viele, also passiert gerade jetzt irgendwie viele neue Sachen kommen rein in die Plattform Web, und dann, ich find's halt einfach nur mega geil. So, das ist schön nerdy und man kann halt Sachen irgendwie besser machen.
So irgendwie, damit wir überhaupt mal wissen, was ein HTTP-Header ist. Vielleicht machen wir nochmal ganz Grundlagen,
ja, bitte,
an der Stelle.
Was ein Header ist?
Mhm.
So, also der Browser, der macht einen Request für ein HTML-Dokument. Und was dann passiert ist, dass der Browser Key-Value-Pairs an den Server schickt. Das ist dann wirklich nur Schlüssel und irgendein Wert. Da sind dann Sachen drin wie der User-Agent, alles, was der Browser halt so hinschickt. Und was dann passiert ist, dass der Server mit diesen Key-Value-Pairs halt irgendwas machen kann, wenn der Server halt möchte. Und als Antwort gehen wir davon aus, du requestest jetzt ein Image, ist tatsächlich nicht nur das Bild, was zurückkommt, sondern der Server dann wird auch Key-Value-Pairs antworten. Und so funktioniert diese ganze Kommunikation auf dem HTTP-Level. Es fliegt halt immer so Metadata vor und zurück, bevor halt tatsächlich HTML-Images, Videos im Browser landen.
Das ist so ein bisschen einfach semantische Information, die letztendlich der Client sozusagen dem Server mitteilt, worauf der Server dann reagieren kann, vielleicht eben eine Verarbeitung anstoßen kann, irgendwelche, genau, speziellen Modifikationen, und dann entsprechend auch dann natürlich dem Client sagen kann, hey, das kann ich dir anbieten. Ja, das, ja, unterstütze ich an Funktionalität.
Mhm. Ja, und im Bereich Sicherheit, falls wir gleich einsteigen wollen, CSP ist, was nicht viele Leute benutzen. Ich habe, kennt ihr das HTTP Archive?
Ja, ich glaube, da werden irgendwelche Webseiten gecrawlert, oder ich glaube wirklich die Inhalte von den Webseiten irgendwie gecrawlert, sodass du gucken kannst, welche Header irgendwie verwendet werden. Ich glaube, von Alexa, die 1 Million meistbesuchten, beliebtesten Websites werden da irgendwie untersucht, und du kannst dir ein bisschen angucken, was verwenden die für Header, welche Strukturen, und das ist ganz interessant.
Also du kannst es, die stellen die ganzen Daten halt irgendwie zur Verfügung, dann kannst du da Queries schreiben, um zu gucken halt, wie ist denn der Zustand für das Web. Und beispielsweise, was ich hab mal geguckt, halt, wie viele Leute CSP benutzen. CSP steht für Content Security Policy. Und was CSP eigentlich dir erlaubt, ist irgendwie wirklich festzulegen, welche Resources in deiner Webseite irgendwie geladen werden dürfen. Und wenn du halt mal ein bisschen guckst, wie funktioniert das Internet, siehst du halt, dass irgendwie nur 6% des Webs CSP benutzen. Und warum ist das irgendwie ein Big Deal? Also ich finde es halt, CSP ist mega ätzend zu implementieren. Weil wenn du heutzutage eine Webseite baust, meistens hast du Resources von deiner eigenen Domain, dann holst du dir ein CDN mit rein, dann hast du noch, weiß ich nicht, wenn du im Tracking involviert bist, dann hast du noch 15 Third Parties. Und theoretisch könntest du mit CSP halt reingehen und sagen, hey, diese URLs und diese Domains sind für Scripts okay, diese sind okay für Images, diese sind okay für Style Sheets. was dann dazu führt, dass du halt wirklich dich erstmal hinsetzen musst und in dich gehen musst, um zu gucken, ey, diese Resources sind jetzt okay für meine Webseite. Und warum ist das irgendwie notwendig? Irgendwie weiß ich nicht, vor einem Dreivierteljahr gab es tausende Seiten, die haben halt Bitcoins gemeint.
Im Hintergrund.
Ohne, dass es irgendwer gecheckt hat. Oder irgendwie, jQuery ist nicht mehr so riesig heutzutage, aber irgendwie, wenn jQuery beispielsweise mal aus Versehen gehackt wird, die globale Version, und irgendwer irgendwelche Skripte nachlädt, möchte ich das tatsächlich als Webentwickler vielleicht wissen. Und vielleicht möchtest du es auch verhindern. Gehen wir jetzt mal davon aus, irgendwie, ich weiß nicht, ich bin der Spiegel, ja, weiß ich nicht, wie viel Traffic der Spiegel hat, aber ich möchte nicht der Webdeveloper sein, der auf Spiegel sitzt und Bitcoins meint, ja. Das ist halt immer ein bisschen schwierig zu implementieren, weil du musst dich halt tatsächlich irgendwie hinsetzen und dann musst du halt auch einen neuen Deploy meistens irgendwie anstoßen, falls du was Neues mit da reinholen möchtest. Gehen wir mal von Beispiel aus. Ich habe vor 2 Wochen irgendwie einen Ad-Provider eingebaut auf eine Webseite, musste ich natürlich erstmal CSP anpassen, ne? Das hat mich dann auch irgendwie 3-4 Schleifen gedauert, weil die Ads haben halt immer wieder was anderes reingeholt. Dann musste ich halt 4-5 Mal deployen, weil ich musste halt bestimmte andere Sachen whitelisten. Letztendlich denke ich aber, dass CSP irgendwie so ein Mindestmaß heutzutage sein sollte, weil das Web letztendlich ist kein netter Ort.
Der Wilde Westen.
Ja. Und wenn Leute irgendwie, und Webseiten heutzutage haben halt, weiß ich nicht, 50, 75, 100 verschiedene Third-Party-Domains drin, dann möchte ich das halt wirklich irgendwie limitieren. Mhm. So, und das ist so ein Ding.
Du hast gerade gesagt, also gerade bei Werbung stelle ich mir es dann schwer vor, oder? Also ist es nicht so, dass Werberessourcen letztendlich von irgendwo dann am Ende kommen können und man das gar nicht so sehr selbst bestimmt?
Genau, das ist dann halt so ein bisschen der Kampf, den man führen muss mit den Marketing-Teams. Letztendlich ist es also ein bisschen schwierig. Du hast halt zwei Optionen hier, ne? Entweder du als Entwickler arbeitest irgendwie mit den ganzen Tracking-Pixeln und den ganzen Scripts, hat dann irgendwie zur Folge, dass die Marketers irgendwie einmal am Tag auf deine Schulter klopfen und sagen, kannst du mal deployen. Ne? Mhm. Jetzt hast du natürlich die komplette Kontrolle darüber, mehr oder weniger. Du hast nie die komplette Kontrolle, wenn du ein Third-Party-Script reinholst, weil das Third-Party-Script kann ja letztendlich neue Skripte laden. Und dann gibt es aber halt den zweiten Weg, dass du halt einfach sagst, du holst irgendwie was rein wie Google Tag Manager und dann hast du halt Marketing-Leute, die Sachen hin und her copy-pasten, ne? Und in deine Webseite reinhauen, ohne ein Deploy zu haben. Und wenn, würde ich jetzt tatsächlich, wir können jetzt mal jetzt einfach am Spiegel weiterfahren. Also würde ich jetzt tatsächlich sagen, wenn ich eine Webseite wie der Spiegel bin, würde ich mich fast dazu hinreißen lassen zu sagen, dass ich nicht möchte, dass eine Person, die nicht weiß, was er oder sie pastet, so vielen Nutzern irgendwie vorsetzt. Also aber CSP ist immer schwierig. Das stimmt schon so, aber ich denke, dass der Benefit ist halt groß genug letztendlich. Und da sind wir wieder beim Anspruch, den du halt irgendwie selbst fahren möchtest als Entwickler. Ich möchte in meinen Webseiten kein Bitcoin-Mining haben. Und wenn das so ist, möchte ich halt davon wissen. Und das ist halt auch ein Feature von CSP. Ja? Kannst du halt auch ein Report-to-Direktive setzen beispielsweise, sodass dann immer, wenn irgendwie eine Violation in deiner Webseite passiert, dass halt ein Request losfliegt und du dann halt Sachen analysieren kannst.
Okay.
Und das ist tatsächlich relativ spannend, wenn du siehst, wie viel Schladderadatsch irgendwie in deiner eigenen Webseite läuft. Und das geht halt auch tatsächlich so von, weiß ich nicht, Browser-Extensions oder irgendwelche Sachen, die Leute tatsächlich in deine Webseite reinhängen, während sie die Webseite besuchen. Das ist super spannend zu sehen, was eigentlich passiert.
Interessant. Aber eigentlich würdest du sagen, braucht man aber diese Content Security Policies, vor allem wenn du halt wirklich Third-Party-Libraries oder irgendwelche Tracking-Software-Bibliotheken einbindest. Also wenn du sagst, du hast eigentlich eine Plain-App, wo eigentlich nur dein eigenes JavaScript läuft, kannst du davon sicher gehen. Und also wenn du auch die Kontrolle hast, es nicht von einem CDN auslieferst, sondern von externen Quellen, dass du sicher letztendlich das shippst und letztendlich nur diese Datenressourcen anfragst, die du eigentlich erwartest.
Ja, das würde ich so unterschreiben. Aber wenn du halt gerade Third-Party-JavaScript reinholst, du weißt halt wirklich nie, was reinkommt.
Ja, und da ist es sinnvoll, sich abzusichern natürlich.
Und diese Reporting-Funktion ist auch in dem Header versteckt?
Also so wie das, also da gibt es momentan irgendwie so zwei Approaches. Du hast halt CSP funktioniert, du sagst halt, CSP ist der Key von dem Header. Und also Content Security Policy und dann definierst du Script Sources, Image Sources, XHR Sources, was auch immer da alles drin ist, das sind echt viele. Und dann kannst du halt am Ende irgendwie Report to und da haust du eine URL rein. So, Wenn du das so deployst, dann ist CSP letztendlich scharf. Das heißt, Sachen, die nicht gewitelistet sind, sind geblockt. Du willst das so nicht deployen als erstes. Was du machen kannst, ist, dass du, es gibt noch einen zweiten Header, der nennt sich CSP Report Only. Das heißt, dass du kannst das ganze Ding halt in Production deployen und nichts wird tatsächlich geblockt, aber du kannst halt monitoren, was geblockt werden würde. Und das hat halt dann so, das führt dann halt dazu, dass du kannst das halt einfach super safe einmal deployen, lässt halt irgendwie 2-3 Monate laufen, monitorst, okay, was ist denn hier eigentlich geblockt? Welches Third Parties brauche ich? Und irgendwann dann wirklich nach einem Monat oder zwei, ey, für meine private Webseite, ja, ich habe irgendwie zweimal deploy, also ich musste zweimal Rollback machen. Also wirklich, weil alles zerschossen war. Weil ich dachte, ja, passt schon, passt schon.
Hm. Nee. Hast du alles gedacht.
Also du willst halt irgendwie wirklich erst report only, damit du die Sachen monitoren kannst. Und dann irgendwann machst du es scharf. Und dann hast du tatsächlich irgendwie ein Safety-Net. Und das finde ich tatsächlich relativ attraktiv, weil jetzt, wenn ich jetzt beispielsweise auf meiner privaten Seite irgendwie, jetzt, wie gesagt, ich habe jetzt Ads letztens eingebaut, was wir davon halten, ist jetzt eine andere Sache.
Wir finden Ads super.
Aber allein der Fakt irgendwie, dass ich drei, viermal deployen musste, bevor alles funktioniert hat von der Third Party, war ich letztendlich auch stolz auf mich, weil meine CSP-Rules waren halt tatsächlich auch gut. Mhm. So.
Und wie viele Sourcen hast du jetzt auf deiner privaten Seite?
Zu viele. Also meine private Webseite ist jetzt eine Netlify-Site. Ich habe CodePen-Snippets drin und muss halt immer gucken. Du holst halt eine CodePen-Library rein. CodePen lädt ein bisschen JavaScript, lädt ein bisschen CSS, lädt vielleicht ein paar Images. Das musst du halt alles irgendwie whitelisten. Ich habe eine Commenting-Engine drin, die hat natürlich auch CSS, JavaScript von irgendwo. Hm. Dann, was sonst ist noch? Ich habe Google Analytics drin. Das ist jetzt eine Script-Source, das ist ein Image-Pixel. Und wenn du dich wirklich hinsetzen musst, und es geht halt kaputt, wenn du es wirklich deployst, ne? Das kriegst du relativ schnell mit und dann siehst du halt auch so, ja, letztendlich, selbst ich, der jetzt eine kleine Webseite irgendwie für mich selbst irgendwie betreibt und denkt, ich habe nur 2-3 Dependency, mein CSP-Header, der ist halt, weiß ich nicht, irgendwie 15 Zeilen lang. So, aber ich find's halt super cool. Und es ist halt so, wenn Chris Coyer und CodePen nächste Woche mir den Bitcoin-Miner reinspielen will, dann hat er halt irgendwie keine Chance, ne? Was halt super cool ist.
Okay. Ist ein gutes Gefühl.
Und würde der nicht riesig groß werden auf großen Seiten? Mhm. Oder wäre die Größe kein Problem?
Es hängt so ein bisschen davon ab, was du shippst heutzutage. Also heutzutage sind wir ja alle auf HTTP 2. HTTP 2 inkludiert Header Compression. Natürlich wird der Header irgendwann groß und groß und groß. Letztendlich nach der Compression sollte das aber kein Problem mehr darstellen.
Mhm. Okay.
Benutzt alle HTTP 2.
Ich wollte gerade sagen, benutzen wir alle. Nie was anderes benutzen.
Nee. Macht auf jeden Fall viel Sinn, das zu benutzen. Okay, ja, ein interessanter Aspekt auf jeden Fall von Security. Gibt es denn noch andere Header, die du da letztendlich herausstellen würdest, die man auf jeden Fall beachten sollte?
Für den Security-Part, was ich tatsächlich auch noch spannend finde, ist der HSTS-Header. Das ist Strict Transport Security, Hard to Tell. Das ist ein Header, der kann halt, den setzt du auf der Serverseite. Und was der halt inkludiert, ist eine Timeframe in MaxAge, das ist glaube ich Sekunden oder Millisekunden. Und was du dem Browser damit sagen kannst, ist, hey, diese Webseite wird jetzt nur über HTTPS funktionieren für diese Zeit. Mhm. Und das ist halt relativ cool, wenn du jetzt einfach mal überlegst, ich bin heute irgendwie 5 Stunden mit der Deutschen Bahn gefahren. Ich weiß nicht, ob ihr Erfahrung mit dem Wi-Fi von dem ICE habt. Letztendlich normalerweise, was passiert ist, wenn du eine Adresse in die Adressbar von deinem Browser reintickerst, was immer passiert ist, dass der Browser erstmal einen HTTP-Request macht, um dann eine 301 zurückzukriegen, die auf HTTPS redirected. Wenn ich jetzt in meinem ICE sitze, mit dem Spotty Wi-Fi, kostet mich das schon allein irgendwie 10 Sekunden. Mhm. Wenn ich jetzt HSTS oder wenn die Webseite HSTS am Start hat, speichert der Browser halt letztendlich, hier, kein HTTP, immer HTTPS. Das heißt, dass du halt enforcen kannst, dass erstmal ist es ein kleines Speed-Improvement, wo wir bei diesen kleinen Sachen, das ist einfach nur, das ist ein schönes Ding, wenn dieser Hop halt nicht passiert, wenn ich im Spotify bin. Und mal abgesehen davon, sollte halt heutzutage irgendwie, HTTPS ist free, seit Let's Encrypt Kostenzertifikate nichts mehr. Und wir sollten halt wirklich irgendwie HTTPS überall shippen, weil sonst Man-in-the-Middle-Attacks und all diese kleinen Sachen. Ein Hacker irgendwie, der weiß, was er oder sie macht, ey, der setzt sich hier hin und dann hat sie irgendwie ein Public Wi-Fi offen, was HTTP-Traffic snifft irgendwie und das dauert keine 10 Minuten. Mhm. Für Leute, die halt Ahnung haben, ist das wirklich nicht schwer. Mhm. Und das ist halt HSTS. Was cool über HSTS ist, du kannst auf der Serverseite, das kannst du beispielsweise, du kannst sagen HCS, dann gibst du eine Timeframe und dann kannst du sagen Preload. Und das ist super cool, weil letztendlich gibt es eine Registry da draußen. Das ist eine super hässliche Webseite, da kannst du aber hingehen, kannst deine URL und Domain irgendwie submitten. Und was dann passiert ist, dass, ich glaube, das ist von Chromium irgendwie maintained. Chromium guckt dann, ob du diese Preload Directive in deinem HCS-Header drin hast. Und was dann passiert, also du musst es submitten, die checken dann nach, ob du jetzt HCS shippst und ob du Preload machen möchtest. Und was dann passiert ist, es gibt halt einen riesen JSON-File irgendwie im Chromium Source, da sind irgendwie, weiß ich nicht, 50.000 Webseiten drin und die funktionieren immer nur über HTTPS. Das heißt, wenn ich jetzt normal den HCS-Header shippe, kann ich halt sagen, der soll jetzt irgendwie für einen Monat gültig sein. Warum will ich das machen? Weil vielleicht ist mein HTTPS-Setup jetzt nicht so geil, ne? Und wenn ich den HCS gesetzt habe, dann führt halt auch kein Weg vorbei, ne? Dann muss ich HTTPS shippen. Wenn ich jetzt aber sicher bin, dass das alles rund läuft, kann ich mir halt dann wirklich sagen, irgendwie hier forever and ever ist das HTTPS. Weiß ich nicht, ob euch das aufgefallen ist, irgendwie als vor, wann hat Google diese .dev-Domains released? Vor,
weiß nicht.
Vor 2 Jahren, anderthalb oder was. Und dann waren ja alle Leute irgendwie so ein bisschen sauer, dass sie jetzt nicht mehr Webseite .dev für ihre Entwicklungsumgebung nutzen konnten. Unter HTTP. Mhm. Also, weiß ich nicht, shopabc.dev, ne? So als Staging oder lokales Entwicklungsumgebung. Und warum ging das nicht mehr? Weil .dev ist in dieser JSON-File, die in Chromium shippt. Das ist der Grund, warum halt .dev nicht mehr unsecure funktioniert. Dieses Riesending, wo Google halt gesagt hat, nee, .dev-Domains sind immer HTTPS. Und diese JSON-Datei, und die ist wirklich irgendwie in Chromium Source Code, die wird dann halt weitergeführt irgendwie, Browser benutzen die dann halt auch. Das ist halt so,
zack. Die wird dann on the fly aktualisiert irgendwie oder von Zeit zu Zeit und immer nur, wenn du irgendwie eine neue Version irgendwie runterlädst. Also dich sozusagen in deinen Browser mit eingebacken. Du kannst das zwar dort eingetragen und irgendwann fließt das dann dort mit ein oder ist es sozusagen einfach eine statische Datei, die irgendwie vorgehalten wird?
Das sind die Sachen, die halt gesagt haben, die fest bestimmt forever and ever.
Okay.
Also die haben mit deinem lokalen Setup dann gerade in dem Moment auch gar nichts zu tun. Die haben auch damit nichts zu tun, wie viele Webseiten du benutzt. Mhm. So interne muss das dann irgendwie so laufen, dass es gibt dieses white-gelistete Setup und die sind halt immer HTTPS. Okay. Und die werden, ich weiß nicht, wie oft die geupdatet werden und wer da letztendlich das Formular irgendwie entgegennimmt. Mhm. Aber ich gehe mal davon aus, dass mit jedem Chromium-Release diese Liste halt länger wird, weil mehr Leute submitted haben. Und das zusammen halt mit den Webseiten, die letztendlich HSTS ohne Preload ausliefern, ergibt dann das Große und Ganze an Sachen, die nur über HTTPS funktionieren.
Aber das hört sich ja irgendwie auch nicht so richtig zukunftssicher an, oder? So eine Whitelist zu führen über alle Webseiten.
Aber das ist ja nur, sagen wir, diese speziellen Webseiten. Ich weiß so, eigentlich bist du ja als letztendlich von deinem Server lieferst du diesen Header mit aus. Das heißt, du musst natürlich auch einmal sozusagen über HTTP irgendwie die Webseite aufrufen, um dann diese Information mitzubekommen. Und dann wird das natürlich lokal von dem Browser registriert. Und nur diese speziellen Webseiten landen dann in seiner großen Registry.
Aber warum sollte man das nicht machen? Aber warum
das
sollte
dort
man
dort einzureichen?
Warum sollte man nicht immer auf HTTPS gehen und sagen, ich bin da immer erreichbar und reiche meine Liste dahin?
Also auf kurz oder lang kommen wir da ja eher sowieso raus, ne? Also wenn du jetzt heute HTTP irgendwie shippst, wirst du von Google Search halt irgendwie downgranked. Du kriegst jetzt schon, weiß ich nicht, wie der aktuelle Zustand heute ist, aber die Schlösser sind nicht mehr nur gelb, die sind inzwischen schon relativ rot.
Ja.
So heißt, auf kurz oder lang wird sich halt eh dahin irgendwie hinbewegen, dass wir HTTPS-only laufen und dann kannst du irgendwann die Datei wahrscheinlich oder das Whitelisting in Browsern selbst wahrscheinlich auch wegschmeißen.
Okay.
Macht soweit Sinn?
Ja, ja. Ich überlege nur, ich betreue also so zumindest bei uns im Verein ein paar Webseiten, die werden erstmal nicht irgendwie auf HTTPS wechseln. Also es wird vielleicht auch große Teile des Webs geben, die erstmal lange brauchen, bis sie dann mal in diesem Stand ankommen. Gut, okay. Security? Haben wir damit gesagt, das sind die wichtigsten oder würdest du noch gerne etwas?
Alles, aber.
Eine Sache hat sich kurz noch geändert, also Cookie Policy hat sich gerade geändert. Mhm. Es gibt jetzt Time-Side-Cookies. Die Idee dahinter ist, wenn du ja heutzutage irgendwie Cookies setzt, hast du ja immer das Problem, irgendwie gehen wir davon aus, du hast jetzt einen E-Commerce-Shop, die Person ist eingeloggt und jetzt hast du eine andere Webseite und irgendwer macht einfach einen Ajax-Request gegen deine Webseite, kannst du jetzt natürlich irgendwie, eine Person könnte komplett von einer anderen Seite irgendwie Orders abfeuern, ne? Weil der Session-Cookie ist da, wenn du einen Request zu deiner Webseite machst, wird der Session-Cookie gesetzt. Heißt, du könntest jetzt theoretisch, wenn ich jetzt wüsste, dass diese Person dort eingeloggt ist, könnte ich halt komplett irgendwie remote irgendwie Sachen ändern, weil die Cookies halt immer hin und her fliegen. Da gab es jetzt große Initiativen gerade erst irgendwie, um das zu verbessern, weil letztendlich, also die aktuelle oder die Lösung bevor war, dass du halt irgendwie CSRF irgendwie eingebaut hast. Das ist so ein kleiner Hash, der einfach nur sagt, hey, dieser Nutzer hat gerade diese Session State und das muss halt mitgesendet werden, sodass der Server dann halt weiß, yo, es ist jetzt nicht irgendeine Third Party, die jetzt hier schießt und hat zufällig Cookies, sondern diese Person hat wirklich, oder dieser Request hat den Zustand, den man jetzt tatsächlich braucht. Jetzt kommen Same-Side-Cookies daher. Es ist eine neue Politik, die irgendwie 3 Level hat. Es gibt jetzt Same-Side-Cookies, None, Lux und Strict. Und mit diesen 3 Konfigurationen kann ich halt direkt irgendwie beeinflussen, wenn ich auf einer Third Party bin, wie und wann sollen denn Cookies gesendet werden zu mir. Also gehen wir jetzt von meinem E-Commerce-Shop aus, stephansecommerce.com und die Person ist auf example.com. Könnte ich jetzt halt sagen, Same-Side None, dann ist alles wie vorher. Das ist für Leute, manche Leute haben vielleicht Use Cases, wo das halt irgendwie eine Rolle spielt, damit das Ganze irgendwie zusammen funktioniert. Wenn du jetzt mal davon ausgehst, irgendwie irgendwelche JavaScript-Widgets, die nach Hause kommunizieren wollen oder irgendwie so, dann könntest du sagen, same side Lux. Und Lux tatsächlich kind of knockt dieses Ding aus. Wenn jetzt die Person irgendwie auf example.com ist und gehen wir mal von außen Request zu meiner Seite mitmacht, kommen tatsächlich keine Cookies mehr mit. Was für die meisten Sachen halt auch irgendwie Sinn macht. Und wenn das jetzt irgendwie ausgerollt ist, kann das dann halt auch wirklich so sein, kann man sich vielleicht in 2, 3, 4, 5 Jahren irgendwie wirklich dann auch CSRF sparen, was, glaube ich, ein schönes Ding wäre für uns alle. Und dann gibt es tatsächlich noch die strikte Variante, die dann tatsächlich Cookies so gut wie meistens irgendwie blockt. Das heißt, Same-Side-Cookie-Policy von, gehen wir von aus, ich bin auf example.com und ich navigiere via Link zu stephansecommerce.com, würde unter Strict Policy nicht mal Cookies setzen. Strict really führt nur dazu, dass diese Session-Cookies oder welche immer Cookies ich gesetzt habe, wirklich nur, wenn URL-Bar, Request, zeitgleich irgendwie das ist. Und warum ist das gerade spannend? Irgendwie das kannst du zusätzlich setzen gerade, aber Google, so wie Google das halt immer macht, hat einfach mal beschlossen, dass seit Chrome 80 ist Same-Side-Lux, also das Cookies über Third-Parties nicht mehr kommen, ist jetzt halt einfach auch Default. So, sind sie halt reingeritten, haben das mal so entschieden. Das ist jetzt ein Fall, wo ich sagen könnte, ja, macht schon wahrscheinlich schon so Sinn, muss man aber halt aufpassen. So, und das wäre mein letzter Security-Cutting-Edge-Stuff-Point.
Cool. Lux, wie schreibt man das?
L-A-X.
Bedeutet das irgendwas?
Ja, dafür bin ich German-Native-Speaker, keine Ahnung.
Einfach Lachs, habe ich
nicht. Lachs. Lachs gehandhabt, nein.
Im Deutschen würde es ja sogar passen, ne? Weil das ist die Regel des Lachs.
Lachs, vielleicht.
Aber im Englischen nicht.
Müssen wir mal nachschauen.
Ich bin total gespannt, was jetzt als nächstes kommt, weil jetzt kommt nämlich nach der Security.
Kommt die Web-Performance.
Die Web-Performance! Ich liebe Web-Performance. Da kann ich vielleicht sogar irgendwas zu sagen oder kenne irgendwas. Ich kannte zumindest den Brodli.
Okay, was denkst du? Ah, jetzt hast du schon was gesagt. Ich wollte gerade Sebi fragen, was denkst du denn, ist der wichtigste Header im Bereich der Web-Performance?
Ein Brodli. Nee, also Web-Performance, hatten wir schon gesagt, war super easy ist, die Seite zu beschleunigen, ist, wenn man es komprimiert überträgt.
Ja. Gibt es irgendeinen Nachteil von GZIP?
Von GZIP an sich nicht. Es gibt auf jeden Fall natürlich Kompressionsalgorithmen wie Brodli, die wahrscheinlich ein bisschen besser komprimieren.
Ich weiß ja noch nicht, was Brodli ist, das müssen wir erst noch sagen.
Ich glaube, also ich weiß es zumindest, dass es auch, sagen wir mal, so ein Kompressionsalgorithmus ist, oder? Aber da kannst du es bestimmt mehr zu sagen, Stefan, wie man das am sinnvoll einsetzt, was da, sagen wir mal, so Verhältnismäßigkeiten zwischen diesen Kompressionsalgorithmen sind.
Ja, so, also die Idee ist ja, wenn wir Sachen irgendwie übers Netz schicken, ist, dass wir die Sachen so klein wie möglich machen wollen. Da muss man grundsätzlich erstmal unterscheiden, welche Ressourcen denn hin und her fliegen. So, wenn man davon ausgeht, irgendwie Images, Videos und jegliches Binary-Format, normalerweise kommen mit ihrer eigenen Kompression. Das ist tatsächlich was, ich habe mich gestern erst mit jemandem unterhalten, er wollte GZIP für Images enablen. Das macht
keinen Sinn,
weil JPEG kommt mit einem eigenen Kompressionsalgorithmus. Dann gibt es aber noch Text-Based-Sachen. Das ist JavaScript, HTML, SVG, all diese Text-Based-Sachen. Und die werden dann halt einfach komprimiert. Ich bin jetzt kein Kompressionsexperte. Go-To-Sache ist halt immer so, gzip, machst du an, das ist ein Server-Ding. Gzip als Algorithmus funktioniert schnell genug im Server und im Client, dass man dann das Ganze irgendwie on the fly machen kann. Und dann gibt es halt tatsächlich auch noch Brotli. Und Brotli ist halt ein anderer Kompressionsalgorithmus. Brotli funktioniert nur über HTTPS und da sind wir wieder. Mhm. Und hat aber irgendwie, viele Leute sagen halt immer so, ja, Brotli ist so langsam, es ist irgendwie schwierig zu deployen. Und das ist meistens irgendwie nur die Hälfte der Geschichte. Weil wenn man sich die ganze Sache irgendwie so anguckt, sind Brotli und gzip haben in ihren Default-Settings komplett andere Ansprüche. Gzip von vornherein ist halt, glaube ich, 9 verschiedene Kompressionsstufen. Und der Default da ist halt irgendwie genommen worden für schnelles Komprimieren. Mhm. So, und wenn du jetzt Brotli anschaust, Brotli hat, glaube ich, 11 Modi. Und da ist der Default-Modus irgendwie so gesetzt, dass Maximum File Sizings rauskommen, quasi die kleinste Datei. Und das ist immer der Punkt, wo Leute halt kommen, ja, Brotli ist so langsam, das ist langsam zu komprimieren und das können wir nicht on the fly machen. Letztendlich, was man halt machen muss, ist irgendwie Brotli in den Settings, die halt am Start sind, je nachdem, ob man das jetzt selbst über ein Nginx feuert oder über Cloudflare oder über weiß ich nicht, was man benutzt. Wenn man die Settings halt ein bisschen irgendwie anpasst, führt Brotli letztendlich dazu, dass die Datei Größe kleiner ist als mit gzip mit gleicher Geschwindigkeit. Das heißt, du kannst, sind dann natürlich nicht so eine riesen File-Savings mehr, aber letztendlich kannst du damit, weiß ich nicht, 15 Kilobyte irgendwie runterholen for free. Ne? Das ist, sparst halt ein paar Kilobyte, weiß ich nicht. Ich habe letztens eine Statistik von Wikipedia gesehen. Das ist so, die haben irgendwie ein paar Sprints daran gearbeitet, die JavaScript-Payload irgendwie 6 Kilobyte kleiner zu machen. Und jetzt bist du halt Wikipedia, ne? Und die haben das halt deployed, 6 Kilobyte. Und die sparen jetzt pro Tag irgendwie 1 Terabyte an Daten wegen so kleinen Sachen. Hängt aber natürlich ein bisschen davon ab, irgendwie, was dein Use Case ist. Und wenn du dann halt ein bisschen rumguckst, dann siehst du halt irgendwie Facebook, Dropbox. Und die haben halt massiven Traffic. Und da siehst du halt, dass die alle irgendwie Brotli shippen. Mhm. Und das ist halt super cool.
Ja. Und würdest du sagen, also du würdest, sag mal, so eine mittlere Kompressionsstufe, die halt auf Geschwindigkeit optimiert ist, dann eigentlich nur nutzen, wenn du wirklich das on the fly machen willst vom Server, und wenn du, sag mal, statische Ressourcen irgendwie vorhältst, dann immer die höchste Kompressionsstufe? Oder ist es auch dann langsam beim Entpacken natürlich auch in dem Browser, wenn einfach du eine höhere Kompression ist, es wahrscheinlich, muss natürlich auch der Browser mehr rechnen, um das dann wieder zu entpacken und zu entwirren?
Also meines Wissens nach wird die Dekompression jetzt nicht über großartig langsamer. Letztendlich, wenn du jetzt, also ich bin Frontender bei Hard, ne? Also ich gehe jetzt nicht rein und in aktuellen Settings irgendwie und fummel mir einen Server zusammen, der jetzt statisch generierte Brotli-Dateien, ne? Ich könnte jetzt natürlich sagen, hier alle sprechen momentan irgendwie vom Jamstack. Jetzt könnte ich natürlich sagen, ist mir jetzt auch egal, ob mein Bildprozess irgendwie 2 Minuten oder 2:30 dauert, solange wir das einfach nur durchreichen auf der Serverseite. Das ist tatsächlich eine valide Option. Für mich meistens, weil ich, ja, da bin ich wahrscheinlich ein bisschen zu faul für die Fahne, die ich hier schwenke, sind die kleinen File-Savings schon gut genug, wenn es ein paar Kilobyte okay sind.
Ja.
Und wenn ich nochmal fragen darf, kann man das irgendwie einordnen, so von wegen, also das ist ja, wir wollen die Datei kleiner machen, um möglichst wenig übers Netz zu schicken, um, wenn man nicht so geile Verbindungen hat, die Zeiten zu reduzieren oder um Traffic-Kosten zu sparen?
Ich glaube, das ist natürlich so ein bisschen beides. Also für dich natürlich als Provider ist das natürlich interessant, auch, sagen wir, die Traffic-Kosten sparen zu können, aber es ist natürlich auch besonders interessant für deine Nutzer, wenn sie halt einfach geringere Ladezeiten haben. Wir haben das ja, sagen wir, im Bereich der Instant-Games sehr, was heißt, stark mitbekommen. Zumindest wurde es von Facebook immer letztendlich auch so dargestellt, was letztendlich wenige Kilobytes oder weniger und dadurch natürlich auch geringere Download-Zeiten, gerade, sagen wir, in Netzen oder irgendwo auf der Welt, in Afrika, Asien, dann letztendlich für einen Impact haben auf die Nutzung deiner Spiele. Mhm. Also, dass du da immer schon sehr massiv natürlich geguckt hast, dass du, sagen wir, die Bibliotheksgröße so klein wie möglich halt gehalten hast.
Und nur ganz theoretisch, wenn ich eine super schnelle Internetverbindung hätte und das kein Problem ist, ist dann langsamer das zu
wieder zu entpacken
auf dem Server, dann drüber zu senden, dann wieder zu entpacken schon, ja, im Vergleich, ja, zu
theoretisch schon,
würde ich auch sagen.
Aber wir sprechen Millisekunden hier.
Ja. Okay.
Ich Ich meine, oftmals ist es ja auch, sag mal, serverseitig so, dass du irgendwie, sag mal, noch einen Squid, also irgendeinen Cache davor hast, wo du sagst, sag mal, gerade diese Kompression auf der Serverseite, die machst du nur einmal. Solange der Squid dann die komprimierte Datei ausliefert, machst du dann nichts mehr. Aber natürlich, klar, das Entpacken auf der anderen Seite, kommt also im Browser, kommt natürlich auch hinzu. Aber so oder so ist es ein Vorteil.
Ja, und das ist halt ein bisschen schneller. Was mir halt immer wieder auffällt, ist irgendwie, also ich reise beruflich relativ viel. Und jetzt haben wir es ja irgendwie geschafft, in der EU mehr oder weniger, dass mein Telefonvertrag funktioniert. Und dann gibt es aber halt immer noch irgendwie so Situationen, wenn ich beispielsweise, also in 2 Monaten fliege ich wieder in die Ukraine. Ja, weil da ist eine JavaScript-Konferenz. Schönes Ding, werde ich hinfliegen. Und dann komme ich aus dem Flugzeug und dann kriege ich halt von O2 eine SMS, die mir sagt, du kriegst jetzt für 2 Euro 6 Megabyte. Okay, aber 6 Megabyte. Musst die in 24 Stunden benutzen. Ne? Und
alle, die du nicht verbraucht hast, kosten 3 Euro oder was.
Und dann kannst du wieder für 2 Euro das nächste Paket kaufen, für die 6 Megabyte. Und wenn du dich halt, und dasselbe ist irgendwie, wenn ich in den Staaten bin, irgendwie, wenn wirklich so, wenn ich jetzt auf 10 Megabyte, das ist heutzutage nicht mehr viel.
Ja, natürlich.
Das ist ein Website-Aufruf, wenn die Sachen nicht komprimiert sind, wenn die Seite nicht ordentlich gebaut ist und wenn sie nicht gecached ist ordentlich. Dauert das keine, weiß ich nicht, 3 Minuten und dann kriege ich schon die SMS wieder, die sagt, ding, 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 75% aufgebraucht, geh gleich wieder los zum Sparschwein. Und das ist halt auch so ein Ding, ne? Und das kannst du halt hochspielen, dass deine Bilder halt irgendwie ordentlich komprimiert sind, dass du das richtige Videoformat nutzt. Gerade im Mediabereich kannst du halt ganz, ganz viele Sachen über Fileformat und einfach nur, weiß ich nicht, Metadaten irgendwie entfernen. Man liest, mir ist das tatsächlich noch nicht untergekommen, aber man liest immer wieder, dass es irgendwelche Bilder gibt, die Thumbnails inkludiert haben in den Metadaten und dann sind das halt riesige Images für, weiß ich nicht, ein 40 bei 80 Thumbnail und das sind halt alles so eine Sachen, die kannst du halt automatisch in deinen Bildprozess irgendwie reinhauen, holst du Image-Optim rein, schiebst da ein paar Tools rüber. Für manche Leute in manchen Situationen, wie beispielsweise ich, wenn ich in Kiew lande, sind 200 Megabyte mehr oder weniger tatsächlich wirklich ein Ding, um ein Taxi zu rufen oder nicht. Und je nachdem, wie denn die Sache gebaut ist, irgendwie Caching spielt halt auch irgendwie eine große Rolle. Und dann so, Caching ist über einen Podcast irgendwie ein bisschen schwierig zu diskutieren, weil Caching an sich ist irgendwie sehr hart bei Default. Es gibt ja, wie heißt es immer, 2 harte Sachen in Computer Science, Naming Things und Cache Invalidation. Das heißt auf jeden Fall, was man aber machen sollte, ist irgendwie einen Cache-Control-Header setzen. Das finden so, dass Sachen halt nicht immer wieder gerequestet werden. Und ein Ding, was ich tatsächlich super cool finde, was leider immer noch so ein bisschen Browser-Support irgendwie laggt, noch nicht hat, ist die Immutable-Direktive von Cache Control. Beispielsweise, was wir heutzutage im Frontend machen, ist irgendwie, dass wir shippen ja ein Style-Sheet, was irgendwie styles, dann ist da ein File-Dependent-Hash dran und dann .css. So, und diese Datei gibt es tatsächlich nur einmal, weil wenn der Content von dem CSS sich ändert, dann wird es eine andere Datei. Und jetzt, selbst wenn du jetzt einen Cache-Control-Header irgendwie setzt und gehen wir mal davon aus, du bist irgendwie Facebook. Und was machen die Leute auf Facebook? Die drücken halt Reload all the time, ne? All the time. Es ist irgendwie so Reload, Reload, Reload. Ob es jetzt Pull-to-Refresh oder ein harter Reload.
Sind irgendwelche neuen Informationen da, ja?
Das genau. Was aber letztendlich passiert, selbst wenn du irgendwie einen ordentlichen Cache-Control-Header setzt, heißt das tatsächlich nicht, dass kein Request liegt. Das heißt, was gerade wenn du irgendwie Refresh drückst, ist, was viele Browser halt trotzdem machen, ist irgendwie trotzdem Request, um zu checken, hey, ich habe das hier im Cache, ist es noch cool so oder brauche ich was Neues? So, und für den Fall gehen wir davon aus, dass du jetzt dein Stylesheet hast, das wird sich nie verändern. Diese Frage an sich ist halt schon überflüssig. Und was du halt in einem Cache-Control-Header setzen kannst, ist eine Immutable Directive. Und die sagt dem Browser halt, gerade für gehashte Values, wenn du jetzt Sprite-Sheet hast oder du hast Style-Sheets oder JavaScript-Files, ey, hier kannst du irgendwie den einen Roundtrip starten. Jetzt kann man halt auch wieder sagen, hier, wenn ich jetzt auf Facebook, ich benutze Facebook nicht mehr so viel, aber wenn ich jetzt in meinem ICE sitze und ich drücke Refresh, dann sind das vielleicht nicht 200 Millisekunden und CSS ist Render-Blocking, ne, gehen wir mal davon aus, irgendwie allein der Check irgendwie kann dann halt auch schon ein bisschen dauern. Und Immutable ist da halt eine Cache-Direktive, die verhindert das halt. Und das finde ich halt tatsächlich super spannend. Für bestimmte Use Cases kann es dann halt so dazu führen, dass Sachen einfach ein bisschen schneller sind.
Mhm. Cool, kannte ich noch gar nicht.
Also, was haben wir gesagt? Wir haben gesagt, hier Kompressionsheader, Caching-Header und Nummer 3.
gibt noch ein paar coole Sachen. Ja. Also was tatsächlich noch auf dem Mediasachen-Sektor passiert irgendwie. Responsive Images sind ja inzwischen überall supported. Was ich halt irgendwie lange gemacht habe, und das geht dann so schon ein bisschen so in die Advanced-Richtung, ist irgendwie riesen Picture-Element geschrieben, um zum beispielsweise zu gucken, ob WebP supported ist. WebP ist ein Format, das ist von Google developed. Das ist ein bisschen kleiner als JPEGs, das unterstützt Transparency. Wenn du das jetzt nur in HTML machen willst, wird es aber tatsächlich super hässlich. Das sind meistens so eine riesen Picture-Elemente, die kann keiner mehr maintainen. Wenn du dir dann auch noch ein bisschen responsive verschiedene Images laden möchtest mit einer HTML-Responsive-Images-Definition, kommst du da halt wirklich an so ein Picture-Element ran, weil Feature-Detection für Webformate brauchst du ein Picture-Element letztendlich und das sieht halt nicht gut aus. Was aber cool ist, letztendlich, dass Browser, wenn sie ein Bild anfragen, einen Accept-Header mitschicken. Und der Accept-Header sagt dir letztendlich, welche Image-Formate von dem Browser unterstützt würden. Und das heißt letztendlich, dass, gehen wir mal davon aus, du bist jetzt Cutting-Edge Progressive Web App Entwickler, dass du theoretisch einen Service Worker einfach in die Mitte hängen könntest. Du könntest gucken, der Browser requestet gerade ein JPEG, sendet aber auch den Accept-Header, der mir sagt, dass WebP unterstützt ist, und requestet aber ein WebP-Image instead. Und der Browser versteht dann halt und rendert das dann halt auch runter so. Und das kannst du halt tatsächlich auch auf Serverseite machen. Also heute Abend zeige ich beispielsweise ein Beispiel, dass der Browser einen Request für ein JPEG macht, ich aber ein WebP-Image antworte. Und das funktioniert halt einfach. Und das ist halt so eine Sache, also wo der Browser dir halt direkt irgendwie sagt, hey, das verstehe ich, gib mir mal, was auch immer so geht. Wie der Filename da jetzt ist, spielt letztendlich auch keine Rolle, weil der Content-Type und der Rest ordentlich gesetzt ist. Und das ist halt so eine Sache.
Das würde dann einfach mit dem Accept-Header sozusagen vom Client übertragen
werden. Mhm. Und wenn du jetzt halt überlegst, dass du einen relativ dummen Service-Worker einfach in die Mitte haust und du brauchst halt keine Separation in deinen Picture-Elements, wo du halt immer WebP first und dann Fallback und dann noch ein Fallback. Wenn du das alles halt wegschmeißen könntest und du eh nur irgendwie aktuellen Browser-Support hast, sind das, weiß ich nicht, 10 Zeilen auf Service-Worker-Code oder 10 Seiten auf Applikationsseite, das kannst du wahrscheinlich auch auf dem Nginx einfach irgendwie abfrühstücken, wenn die File-Names ordentlich sind, kannst aber relativ schnell irgendwie File-Savings haben. Hm. So, und das ist halt so die eine Sache, der Browser erzählt dir halt grundsätzlich irgendwie so, hey, das verstehe ich. Und das ist aber, wird nicht oft genug benutzt, darauf letztendlich zu reagieren. Hm. Und dann gibt es noch was ziemlich Cooles, irgendwie, das ist so, das nennt sich Client-Hints. Was du heutzutage machen kannst, ist so, der Browser fragt HTML an. Und was du dann machen kannst, ist, du kannst einen Header, einen Client-Hint-Header setzen, der nennt sich Accept-CH.
Das macht aber der Server dann sozusagen, oder?
Genau, der Server antwortet und der Server sagt, ey, ich habe Bock auf ein paar Client-Hints, wie beispielsweise Width und Viewport-Width oder Image-Dimensions. Und dann fängt der Browser an, zusätzliche Metainformationen zu senden. So, und wenn du jetzt irgendwie, bleiben wir mal beim Image-Use-Case, wenn du Client-Hints gesetzt hast von einem Server, quasi die Ansage gegeben hast, hey, ich brauche zusätzliche Informationen, dann fängt der Browser halt an, zusätzliche Meta-Informationen zu senden. Und wenn du jetzt einen Image-Service hast und wenn der Request reinkommt, jetzt beispielsweise die Viewport-Width mitbekommst oder die Pixel-Density, dann könntest du das Markup letztendlich wieder ein bisschen kleiner machen, ne? Weil dann brauchst du letztendlich auch kein Source-Set. Weil die Logik einfach vom HTML
In den Server wandert.
Mhm. Und das macht die ganze Sache halt ein bisschen more maintainable und auch ein bisschen schöner.
Also du kriegst sozusagen dann im Request an das Bild, an die Bildressource dann diese Information vom Browser geliefert, in welcher Höhe und Breite er das Bild eigentlich irgendwie anzeigen möchte. Correct. Das heißt, du musst aber wahrscheinlich dann im HTML auch eine feste Breite setzen. Also du kannst dich nicht darauf verlassen, dass du einfach irgendwie ein Bild geschickt bekommst, was du in irgendeiner Größe irgendwie darstellst, sondern du hast einfach eine definierte Größe. Und daraus rechnet der Browser mit der Pixel Density wahrscheinlich dann die Größe, die er wirklich dann einbetten möchte.
Na, das funktioniert so nur, wenn du das Sizes-Attribute gesetzt hast, weil das, was du gerade beschrieben hast, ist ja letztendlich das Sizes-Attribute, weil wenn der Browser ja das HTML parst, weiß der Browser jetzt auch nicht, weil das hängt ja vom CSS ab. Also normalerweise rennt der HTML-Parser ja vor, parst alles und wartet halt darauf, dass das Style-Sheet kommt. Deswegen brauchen wir halt das Sizes-Attribute. Weil dieses Sizes-Attribute in Responsive Images gibt dann halt an, in diesem Viewport-Width wird dieses Image so ausgelegt, um dann halt schon, bevor das CSS letztendlich geladen ist oder geparst ist, das richtige Image zu requesten. So, und wenn wir jetzt diese ganze Sache auf diese Header-Schiene fahren würden, brauchst du halt dieselbe Information. Hey, auf einem schmalen Device wird dieses kleine Image so ausgelegt, quasi 50% des Viewports, 100% des Viewports. So, und das finde ich tatsächlich relativ spannend. So, was immer mit diesen Sachen irgendwie passiert ist, je mehr Daten du in Header bringst, desto mehr Leute machen damit Schindluder. Also ich finde das halt gerade tatsächlich super spannend. Aber wir sind da gerade so ein bisschen in der Grauzone, weil manche Leute haben irgendwie Privacy Concerns geäußert. Das heißt, wenn du jetzt natürlich noch zusätzliche Sachen, also wie funktioniert Tracking? Das funktioniert über einen User Agent, das funktioniert über die IP-Adresse und über alle Daten, die du irgendwie einsammeln kannst, um jetzt wirklich dich zu identifizieren. Wenn wir jetzt natürlich auch noch Sachen dazu tun, wie Viewport Width und super einfach accessible, gab es da, die Diskussionen sind da ongoing, gab es da halt so Leute, die haben gesagt, nee, das macht die ganze, das verlieren wir hier so ein bisschen. So, das heißt, das Ganze war jetzt so ein bisschen in der Grauzone, ich finde es immer noch super geil, aber jetzt kam Google vor 2 Wochen und möchte diese Client-Hints tatsächlich auch noch erweitern mit Informationen wie Plattform, Betriebssystem, weil Google hat jetzt beschlossen,
wollen die Informationen haben. Die sind sehr wertvoll.
Natürlich. Ja. Ne? Google pusht die eigene Agenda. Aber Google möchte tatsächlich auch den User-Agent-String irgendwie abschaffen. Sind jetzt auch ordentlich reingeritten mit einem Spec-Proposal. Weiß ich nicht, ob ihr Links shared später. Es gibt
auf jeden Fall
den sehr gesalzene Diskussionen darüber, wie und ob das ein ordentlicher Approach ist. Letztendlich, was ich damit aber sagen möchte, ist, dass Google weiterhin pusht für Client-Hints, für zusätzliche Header, die mehr Informationen geben. Das heißt, irgendwann, wie viel Market-Share hat Chrome heutzutage? 70, 80, 85 vielleicht. Ich gehe mal davon aus, dass Google sich da irgendwann eh durchsetzen wird, gerade weil Edge jetzt auch auf Chromium sitzt. Mhm. Also Client-Hints ist, würde ich gerade sagen, brauchst du so noch nicht in Production schieben. Mhm. Aber in einem Jahr oder zwei für den Aspekt der Web-Performance kann das Sachen schon einfacher machen.
Interessant.
Ja, aber es wird dann wahrscheinlich momentan auch nur von Chrome unterstützt. Also wie ist da jetzt momentan aber die Support für Client-Hint?
Der Support für Client-Hint ist Chrome.
Ist Chromium, okay.
Wo du halt sagen kannst, Edge, Chrome, ja. Und dann bist du halt auch bei 80%. Und
Opera ist natürlich auch auf Chrome, ja.
Wie viel? Opera ist auch immer noch mein Slides für den Support.
Ja, wir haben gerade gestern natürlich ein Gespräch mit einem erfahren, dass die natürlich auch sehr massiv letztendlich die Chrome-Entwicklung mitgestalten. Also dass man immer so denkt, hier Chromium ist eigentlich nur Google, aber eigentlich arbeiten auch andere Firmen mit letztendlich an der Chromium-Plattform.
Microsoft hat auch ein Riesenteam reingefahren.
Genau.
Ja, und dann für den Performance-Part gibt es noch eine letzte Sache, die ich tatsächlich relativ spannend finde, das ist der Safe Data Header. Den kannst du in Chrome Mobile setzen. Ist meiner Meinung nach viel zu versteckt. Aber es gibt halt einen Standard, der dafür sagt, du als Endnutzer kannst sagen, hey, du bist jetzt Stefan in Kiew. Ja? Mhm. Und ich brauche jetzt keine 2 Megabyte Custom Font, um ein Taxi zu bestellen. Oder ich brauche jetzt keine High-Res Images. Und das ist halt ein Request-Header. Die Spec ist da. Müsste man halt nur implementieren. Und da sind wir halt bei dieser Sache irgendwie, wie weit möchtest du gehen und für wen shippst du deine Webseiten? Wenn du jetzt beispielsweise ein Taxiunternehmen bist, macht es vielleicht Sinn, wenn du internationale Customer hast und du hast dann irgendwie große Player wie, weiß ich nicht, Shopify, nimmt diesen Header halt, zieht den in Betracht und shippt halt Low-Res Images, falls ein User irgendwie diesen Header gesetzt hat. Und das ist, weiß ich nicht, wenn du Mobile Chrome benutzt ist, und du enables Chrome Lite oder sowas, dann setzen die diesen Header und dann ist es halt so in der Pflicht der Webseitenbauer, den zu respektieren oder nicht.
Ich wollte gerade nachfragen, das ist praktisch eine Option in Chrome, die man dann hat.
Wobei ja, in Google Chrome ist Datensparmodus. Letztendlich muss man da bei Google aber so ein bisschen aufpassen, weil Google mit Chrome macht da so ein ganz eigenes Süppchen. Das heißt, Chrome sendet dann den Safe Data Header, könnte aber auch unter bestimmten Voraussetzungen die Webseite proxyen und die gecachte Google-Version von den Sachen, die du anfragst, irgendwie ausliefern. Das steht kleingeschrieben, ist, wenn du Google Lite benutzt oder Google Chrome Lite oder Datensparmodus, dass du vielleicht geproxyte Sachen kriegst. Wenn du das nicht möchtest, musst du als Webseitenbetreiber No-Transform in die Cache-Controls setzen. Mhm. Um Google zu sagen, bitte für die Chrome-User, die DataSafer on haben, kein Proxying und kein Caching.
Das sind wirklich hier Welten, die sich hier auftun, gell? Von denen man so normalerweise gar nichts erfährt. Interessant.
Ich habe gerade nur parallel, als ich glaube kurz in meinem Chrome geguckt, ob ich den knapp finde, bin aber auf einer Supportseite gelandet, die sagt, der Lite-Modus steht aufgrund von Plattformeinschränkungen nicht für iPhones und iPads zur Verfügung.
Du hast ein iPhone? Mhm. Weil dein iPhone ist ja letztendlich nur ein Safari, der sich als Chrome ausgibt.
Mhm.
Weil du hast keinen nativen Chrome auf dem iPhone.
Das ist richtig.
Kein Data-Saver für dich.
Ja, ich so, ja, okay. Dann gehe ich jetzt traurig nach Hause. Oder ich fliege nicht in die Ukraine. Eins von beiden.
Wir sehen uns im März.
Da was aber beim Performance-Ansatz natürlich immer interessant, einfach solche Link mit Preload, also dass man etwas Sachen vorlädt und natürlich dadurch einfach sich auch einfach der Benutzer halt einfach eine bessere Performance halt seine Seiten bieten kann. Dass einfach man weiß, wenn man bestimmte Ressourcen im späteren Lebenszyklus der Webseite noch definitiv braucht, macht das natürlich Sinn.
Und das geht über die Header.
Ja. Du kennst doch das Link-Element, was auch letztendlich Webpack für uns generiert und mit in unserem in der Markup reinhängt.
Link-Element, aber das ist doch auf der Seite dann, oder?
Ja, genau, das meine ich. Nein, aber das ist aber grundsätzlich zur Performance. Also hat das natürlich jetzt nichts mit den Headern direkt zu tun, aber ist natürlich etwas, was du so als grundsätzlichen Mechanismus zur Website-Optimierung natürlich stark nutzen kannst.
Link-Rel Preload ist aber auch ein Header.
Ist ein HTML-Header.
Nee, ist ein HTML-Element und ein HTTP-Header.
Echt?
Das heißt, du kannst, das hängt natürlich ein bisschen, wie dein Tooling aussieht. Ne? Ihr habt jetzt ein Webpack-Build, der die Elemente rausschiebt. Letztendlich kannst du das aber auch auf die Header-Seite schieben. Und unter bestimmten Proxy- oder Caching-Varianten könnte das dann eventuell zu einem HTTP-2-Push-Statement führen. Also Preloading ist auch auf der Header-Seite. Selbe Funktionalität, nur auf Header halt. Mhm.
Cool, gut zu wissen.
Und benutzt man halt beispielsweise der meist übliche Use Case, würde ich sagen, sind wahrscheinlich Fonts. Was du ja meistens machst, ist irgendwie, du definierst Custom Fonts in deiner Webseite. Wie das Ganze dann funktioniert, ist, dass du ein Stylesheet lädst. Und das Stylesheet, wenn das runtergeladen ist, dann wird das halt eine Datei, eine Font-Datei requesten. Was jetzt heißt, dass du halt eine Request-Chain hast. Du musst für das CSS warten, bis du weißt, welche Fonts du laden kannst. So, und mit Preloads könntest du halt sagen, dem Browser, hier ist das CSS und Digga, die Fontdatei brauchst du in 200 Millisekunden. Fangen wir schon mal an. So, und das ist tatsächlich ganz cool. Das Ding mit Preload allerdings ist so ein bisschen, wenn du jetzt Preload benutzt, dann wandern die Sachen im Waterfall, also wie in der Reihenfolge von den ganzen Webseiten, wirklich ziemlich weit nach oben. Also so wirklich strikt nach oben. Es fehlt momentan noch so ein Mechanismus, um wirklich zu sagen, irgendwie...
Ist die Priorität vielleicht, ja.
Priorität ist in the making, tatsächlich.
Okay.
Also es wird irgendwann Priority Low und High geben. Bei einer Font würde ich jetzt sagen, könnte man wahrscheinlich sagen, dass die Bandbreite mit einer JavaScript-Datei vielleicht ein bisschen besser wäre. Letztendlich die Prioritäten kommen irgendwann zu den Preload-Mechanismen. Momentan ist das noch nicht der Fall.
Trotzdem spannend, was in dem Bereich noch passiert. Was man so sich nochmal anschauen kann, wie das im Detail funktioniert.
Stefan, was gibt's noch? Was müssen wir auf jeden Fall noch wissen, um den Bereich irgendwie abzuschließen? Gibt es noch Themen auf deiner Liste, wo du sagst, das muss auf jeden Fall noch besprochen werden?
Also das letzte Ding, was ich wirklich cool finde, ist, also wisst ihr, was AMP ist, das Google Framework? Mhm. Also es ist ja diese JavaScript Alternative, die vor 6 Jahren, 7 Jahren.
Ich weiß nicht, ist da mal so im Gespräch, ist natürlich erst seit 2, 3 Jahren, oder? Das wirklich.
Es gibt jetzt AMP für E-Mail, habt ihr das gesehen? Interaktive E-Mails, das ist mega abgefahren. Aber das ist ein bisschen jedenfalls, was passiert ist irgendwie es ist noch nicht so lange, glaube ich. Vor 4 Jahren kam halt AMP raus und das war relativ schön zu sehen, weil letztendlich AMP ist die Idee, dass es statisches HTML ist und letztendlich funktioniert es aber sehr JavaScript-basiert. Und warum brauchen die so viel JavaScript mit AMP? Das steht für Accelerated Mobile Pages. Der Grund, warum AMP Pages zumindest theoretisch, also ich bin jetzt kein großer Fan von AMP, so schnell sind, ist dieses JavaScript Framework limitiert, was Leute damit machen können. Also es ist ein knallhartes Set von Rules und Regeln. So, und als Google AMP released hat, waren die ganzen Standards-Leute, also es sind die ganzen Leute, die Web als Plattform muss besser werden. Haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, ey, es kann ja wohl nicht so wahr sein, Google, ihr shippt hier sowas und dominiert den Markt jetzt damit. Was dann halt vor 3, 4 Jahren passiert ist, dass die Leute, die jetzt Specs schreiben, sind halt zusammengekommen und haben gesagt, nee, wir brauchen das im Web selbst. Diese Möglichkeit zu sagen, so sind die Sachen erlaubt, um Sachen halt schnell zu halten oder um Sachen halt nicht zu erlauben. Beispielsweise so ein Mikrofon-Pop-up oder ein Notifications-Banner. Jedes Third-Party-Script kann das machen, theoretisch. Und was dann halt passiert ist, dass die Leute sich zusammengesetzt haben und den Feature-Policy-Header erfunden haben. Und der Feature-Policy-Header ist jetzt halt ein Header, den schickst du auf der Serverseite und sagst halt, diese Sachen gibt's an meiner Webseite nicht. Es gibt keine Location-Anfrage, es gibt kein Mikrofon, es gibt kein irgendwas. Und du kannst halt knallhart sagen, nee, fällt aus. Und gerade wenn du halt wieder mit Third-Parties am Start bist, macht das halt einen kleinen Unterschied. Es sind halt so 5 Keywords, aber der Geolocation-Dialog poppt nicht auf von irgendwo. So, und Feature-Policy ist jetzt mehr oder weniger, also es kommt langsam in Chrome, so ein paar Sachen schon, kann man halt deployen, das ist so ein typischer Header, wenn der nicht verstanden wird, dann wird er halt ignoriert, kannst du das deployen. Aber was mit Feature-Policy zusätzlich kommt ist, und da kommen wir wieder ein bisschen zu Web-Performance hin, es gibt die Direktiven in Feature-Policy wie Disallow Unoptimized Images oder Disallow Unsized Images. Und das willst du jetzt wahrscheinlich nicht in Production deployen, weil diese Bilder werden dann vielleicht nicht geladen. So funktioniert das. Du sagst halt so, deine Bilder brauchen halt Dimensionen, sodass die Seiten halt nicht springen. Wenn du heutzutage ein Image-Element hast und du setzt nicht Width und Height, was halt passiert ist, dass die Pages super jumpy werden, weil der Browser weiß nicht, wie das gelayoutet wird. Das ist noch gar nicht so lange her, vor 3-4 Monaten haben sich Chrome und Firefox hingesetzt und gesagt, hey, wenn du Width und Height definierst für deine Images, nehmen wir das Aspect Ratio und legen die Seite schon so aus. Weil in Responsive Images brauchst du letztendlich Width und Height nicht, weil das wird irgendwie alles über CSS irgendwie kontrolliert. Aber es sollte wieder eine Best Practice werden, Width und Height zu definieren, weil Chrome und Firefox in den aktuellen Versionen nehmen daraus ein Aspect Ratio und Bilder ploppen nicht mehr ein. Es werden Placeholder generiert in den Browsern. Und dafür gibt es halt beispielsweise auch eine Feature-Policy-Direktive, die dir dann halt sagt, alle meine Bilder sollen Width und Height definiert haben. Oder meine komprimierten Bilder sollten bitte auch komprimiert sein. Oder sie werden nicht geladen. Und wie gesagt, das willst du nicht in Production haben, aber das ist super cool lokal. Oder das ist super cool auf deinem Pre-Production-Server. Weil Sachen funktionieren halt einfach nicht. Bilder tauchen halt einfach nicht auf. Und es ist einfach nur ein Placeholder, der sagt, ja, hier könnte dieses Bild sein, es ist aber nicht ordentlich komprimiert. Und somit kann man halt wieder irgendwie eine Sache weiterschieben. Man kann halt Sachen verbieten, die halt nicht passieren wollen. Aber Feature-Policy selbst kann halt auch dazu genutzt werden, irgendwie den qualitativen Standard hochzuhalten. Funktioniert in Chrome. Ich habe in Vorbereitung auf heute gestern noch damit rumgespielt. Ich finde es mega cool. Also seht ihr heute Abend, aber also ich finde es super geil.
Cool, spannend.
Sehr schön. Dann schon mal auf jeden Fall vielen Dank für diesen Einblick und diesen Part. Ich würde sagen, damit kommen wir abschließend noch zu unseren Pick of the Days. So, ich fange an, wenn ich darf.
Ja.
Und meine ist nämlich inspiriert und spontan sozusagen ausgedacht während dieser Folge. Ich habe eine App schon lange auf meinem Handy installiert, die ich leider noch nie ausprobiert habe. Eigentlich mag ich solche Tipps nicht, weil ich immer nur das gerne empfehle, was ich auch benutzt habe. Aber es ging um deine Reise und dein Datenproblem. Die App nennt sich MyTruePhone und nutzt die eSIM-Funktionalität vom iPhone. Ich glaube, ab dem 10S wurde es eingeführt, vielleicht auch schon das 10er, aber 10S hat es auf jeden Fall. Das heißt, man kann praktisch einfach sich einen Plan kaufen, der dann für weltweit eben interessant ist, muss sonst nichts machen, einfach nur aktivieren und kann damit im Ausland günstiger Daten surfen und vielleicht auch mehr als 2 Megabyte.
Aha, nicht schlecht. Simuliert also sozusagen eine SIM-Karte.
Genau, also das gibt ja diese eSIM-Funktionalität, dass du letztendlich also wie eine Dual-SIM hast, nur dass sie halt nicht physisch im Gerät drin liegt. Und das ist halt diese App macht praktisch, dass du live einen Plan einfach kaufen kannst, wie ein Mobilfunkvertrag, nur dass es direkt innerhalb der App geht und sofort aktivieren kannst und damit dann online gehen kannst.
Cool. Höret.
Jojo.
Ich habe eine Webseite, über die ich gestern Abend gestolpert bin und die mich ziemlich ja, ziemlich abgeholt hat. Die nennt sich humantech.com und das ist von, also der Co-Founder ist Tristan Harris, der glaube ich auch irgendwann mal so als das ethische Gewissen vom Silicon Valley irgendwie beschrieben wird. Und er sagt eigentlich, sag mal so von der Definition, wollen sie es schaffen, dass man die Technologie wieder menschlicher macht. Also dass man zumindest sagt, also momentan werden eigentlich, sag mal so in der Mobile-Welt irgendwie so viele Dark Patterns verwendet, um die Leute letztendlich an ihren Habits zu bekommen, also letztendlich dann diese ganzen Belohnungssysteme eigentlich des Menschen anzusprechen. Und das ist natürlich etwas, was sehr stark genutzt wird, aber was letztendlich auch bei vielen Menschen einfach zu starken Problemen führt. Und sie wollen letztendlich, sagen wir, diesen ethischen Anspruch eigentlich darauf zu achten, dass eigentlich Produkte anders funktionieren. Also dass man zum Beispiel auch sagt, man nutzt gar nicht mehr Werbung als Mittel der Finanzierung, sondern irgendwelche Abo-Modelle oder ähnliches. Die wollen da so ein bisschen das Augenmerk drauf legen und haben sehr viele interessante Aspekte, wollen da auch letztendlich eine Community irgendwie drüber aufbauen. Er gibt wirklich sehr gute Talks zu dem Thema. Also ist einfach etwas, weil ich mich in letzter Zeit sehr viel mit diesem Thema beschäftigt habe, also ein bisschen Digital Detox, dass natürlich diese ständige Handynutzung auch etwas macht mit einem und wie man da so ein bisschen vorbeugen kann und die das einfach sagen, okay, sie wollen letztendlich auch an die Hersteller, an die App-Entwickler eben herantreten, weil wir als Entwickler eine ganz große Verantwortung haben, was wir den Menschen letztendlich vorsetzen. Und fand ich sehr inspirierend auf jeden Fall, also ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Guckt es euch an, vielleicht ist das etwas für euch.
Cool. Weniger Handynutzung, ne? Genau. Arbeite jeden Tag dran.
Ja, ich meine, es gibt natürlich schon jetzt diese Bildschirm oder diese Zeitsperren, die natürlich ganz hilfreich sind.
Das funktioniert für mich nicht.
Nee, meistens ist es so, dass du es mir wegklickst. Aber es ist zumindest ein Ansatz, ja.
Also, ich halte mich manchmal dran.
Ja.
Also ich habe
ich halte mich manchmal dran.
Na, was ja eine Verbesserung ist, so gar nicht, oder?
Ja, also stimmt.
Ist, tatsächlich, doch mache ich schon. Und ich habe hier, hatte ich auch, glaube ich, im Podcast erwähnt, ne? Letzter Irlandurlaub 2 Wochen lang aufs Handy verzichtet.
Geil.
Ja,
ich versuche seit einem halben Jahr mein Handy nicht als Wecker zu benutzen, damit mein Handy in einem anderen Raum liegt. Und ich schaff's nicht.
Echt, das ist aber super wichtig. Also, dass du einfach morgens so die erste halbe Stunde, und dann bist du eigentlich gleich drin, gell? Dann guckst du, doch ist irgendwas angekommen.
Super schlecht.
Ja.
Habe ich mir einen Wecker gekauft und benutze den Wecker. Aber nicht.
Nein, du hast sogar schon einen Wecker.
Ja. Der Wilde war da.
Sehr schön.
Stefan,
was hast du für uns?
Mein Pick of the Day. Ich nehme einfach schamvoll Eigenpromotion. Ich habe arbeite seit 2-3 Monaten an einem kleinen Seitenprojekt, das nennt sich Tiny Helpers. Und zwar ist das eigentlich nur eine Webseite, die Services und kleine Online-Tools irgendwie listet. Weil ich hatte irgendwie das Problem, dass diesen kleinen Gradient-Generator für CSS, ne, den du immer wieder brauchst und der richtig gute kommt aber nie bei Google raus. Oder Sachen, um JavaScript von, weiß ich nicht, SVG zu React zu transformatieren. All diese Sachen, diese kleinen Tools, die wirklich nur eine kleine Aufgabe haben, aber natürlich nicht sonderlich SEO-stark sind. Die findest du einmal, die bookmarkst du und wenn du es nicht hast, gebookmarkt, dann sind sie halt auch weg. Also tinyhelpers.dev, ich habe, weiß ich nicht, 80, 90 Pull-Requests bisher gehabt. Wir haben jetzt irgendwie 160, 170 Tools da drin. Ja, und ich habe auf jeden Fall Lust auf mehr. Ein Pull-Request dauert, wenn du Entwickler bist, 2-3 Minuten, ist eine JSON-Datei, dein Gesicht landet auch auf der Webseite und letztendlich finden Entwickler die Tools, die sie brauchen irgendwann.
Ja. Ich meine, du hast deinen Pick of the Day, den letzten hast du da,
ganz,
ne?
Ja,
hab
ganz
ich kurz gesehen.
Props ist nämlich, oh mein Gott, die Website ist so cool, ja. Also ja, das sind auf jeden Fall schon 2-3 Sachen, die ich
ein paar
vorher
gute
auch,
Sachen sind schon drin, ne?
Sind tatsächlich gute Sachen drin, ja. Waren auch wirklich Sachen, wo ich gedacht habe, so, hä, muss ich mal reingucken? Kannte ich vorher noch gar nicht. Und du hast vollkommen recht, so ein paar Sachen, die gehen einem so durch die Lappen, wo man so denkt, oh, hast du irgendwann mal drüber gelesen? Hast du schon mal aufgehabt? So, war eigentlich ganz cool, könntest du jetzt brauchen. Wie hieß denn das? Keine Ahnung.
No chance.
Dann haben die alle so kreative Namen, diese Tools, gell? Und ja, also ich komme jetzt zum Beispiel auf dieses Ratio-Ding, was ich neulich als Pick of the Day hatte.
Ratio Buddy.
Buddy, siehst du?
Ja. Yeah.
Irgendwas mit Ratio, keine Ahnung.
Ja, mit dem Smiley in dem Square.
Genau, 16 zu 9 direkt. Ja. Super cool. Ja, krass. Das wusste ich gar nicht, dass es von dir ist. Super.
Ja, cool. Ein Danke fürs Empfehlen.
Pick. Cool, cool. Stefan, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Wir freuen uns natürlich noch auf deinen Meetup-Vortrag, den wir heute Abend noch lauschen dürfen. Und allen anderen Hörern eine wunderschöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Hier schneit es gerade draußen. Ich glaube, wir werden die folgende Woche zeitversetzt veröffentlichen. Hoffentlich sind wir dann noch nicht alle in Quarantäne. Und
Ja, wir hören uns wieder. Bis dann.
Bis dann.
Alles gut. Ciao. Danke sehr.
Ciao.